Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Wild umstritten, heute mit diesen umstrittenen Themen. NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger, die schlägt vor, dass jeder 18-Jährige im Land ein Grunderbe von 25.000 Euro bekommen soll. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner, der will in ganz Österreich ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum. Und schon heute steht fest, Wladimir Putin hat die Wahl in Russland gewonnen, die ja morgen überhaupt erst beginnt. Das besprechen wir mit Eva Glawischnik. Schön, dass Sie da sind. Langjährige Chefin der Grünen. Hallo.
Dankeschön, hallo.
Matthias Winkler, Chef der Sacher Hotelkette, seinerseits auch mal Pressesprecher im Finanzministerium. Schön, dass Sie da sind.
Danke für die Einladung. Schönen Abend.
Und Florian Schäuber, Staatskünstler und investigativer Kabarettist. Schön, dass Sie da sind.
Schönen guten Abend.
Unser erstes Thema, NEOS-Chefin Beate Meindl-Reisinger, die hat heute ihr Buch Wendepunkt präsentiert. Das Interview dazu haben Sie eben vermutlich in Heiß umfedet gesehen. Für Aufregung sorgt aber die ganz konkrete Forderung nach einem Grunderbe. Alle 18-jährigen Personen in Österreich sollen dabei 25.000 Euro erhalten. Herr Winkler, das aus dem Mund von Beate Meindl-Reisinger ist für einige durchaus ungewöhnlich. Für Sie auch?
Also wie ich es heute zum ersten Mal gelesen habe, habe ich so an Panikattacke der NEOS gedacht, weil es eigentlich gar kein NEOS-Thema ist. Die NEOS standen meiner Meinung nach immer für Leistung, für andere Themen, und jetzt wird ein fast, sag ich mal, jedenfalls linkes bis kommunistisches Thema aufs Tapet gebracht, und jetzt versucht man offensichtlich ein bisschen in Panik und in Vorwahlstimmung eine Positionierung im allgemeinen Linkstrahl, mir nicht taktisch nicht verständlich, und inhaltlich finde ich es ein Zeichen in die falsche Richtung.
Das ist so ein linkes Thema, Frau Glawischnik. Also in Großbritannien finden die konservativen Tories das auch nicht so schlecht.
Na, eigentlich kommt es wirklich aus der klassischen linken Debatte. Also in Deutschland, ich kenne nur eine Studie vom Deutschen Wirtschaftsforschungsinstitut, die sagen, dass es schon eine umverteilende Wirkung hat. Allerdings müsste man dazu dann auch eine Erbschaftssteuer einheben, also dass man wirklich umverteilt von der Erbschaftssteuer zu einem Grunderbe. Beate Meindl-Reisinger hat aber das mit der Steuer ausgelassen und hat stattdessen über die Anhebung des faktischen Pensionsalters gesprochen, was eine sehr schwierige und nicht so leicht zu umsetzende Idee ist, weil wenn selbst im Pensionssystem Geld hereinkommt, dann wird das Pensionssystem selber brauchen, weil wir das ja schon massiv steuersubventionieren. Die Idee kommt eigentlich aus der Linken. In Frankreich haben sie es, glaube ich, einmal durchgerechnet, wenn man das in einer Relation zur Erbquote setzt, dass es dann 120.000 Euro sein müssten pro Kopf. Ja. Also für mich fällt es unter eine gewisse utopische Diskussion, ähnlich wie das Grundeinkommen, dass man mit einem gewissen Horizont auch durchaus diskutieren kann. Aber jetzt so konkret in einem Wahlkampf fehlt mir auch jeglicher Ansatzpunkt, warum sie das jetzt so ins Spiel gebracht hat.
Mhm. Herr Schäuber, da schreiben einige, jetzt zeigen die NEOS, wer sie sind, Sozialisten für Maturanten. Sind die NEOS so links?
Na, sicher nicht. Ich würde auch sagen, das hat nichts mit leistungsfeindlich zu tun, weil Erben ist ja an sich keine Leistung. Also ich glaube, es ist erst im Bemühen heraus, dass die NEOS halt immer noch aufgrund ihres Parteinamens für Neoliberale gehalten werden. Und da gibt es sicher auch bei den NEOS einige, die das nicht wollen, auch zu Recht nicht wollen, weil das ist auch kein in Österreich erfolgsversprechendes Rezept. Also ja, da kann man Pressekolumnist damit werden oder bei der Agenda Austria es noch versuchen, aber bei den Wählern.
Wenn man jetzt neoliberal
ist. Wenn man neoliberal ist.
Also dann muss man links sein.
Naja, wenn die Alter, ich glaube, es gibt zwischen neoliberal und links noch ein sehr breites Feld von politischer Ausrichtung, das man beackern kann. Und deshalb würde ich das auch nicht überbewerten. Ich finde die Maßnahmen jetzt nicht wahnsinnig revolutionär. Man kann darüber diskutieren, ob sie populistisch ist, ob sie was bringt oder nicht. Ich sehe es letztlich als Signal eben in die Richtung, also wir sind definitiv auch beim Thema Erben sehen wir einen gewissen, haben wir eine gewisse kritische Distanz und sehen ein Verteilungsproblem in Österreich. Und was die Frau Glawischnik gerade angeredet hat, ja, darüber werden wir in Zukunft alles diskutieren müssen, Grundeinkommen und all diese Dinge, das wird auf uns zukommen. Es ist ein Schritt in diese Richtung, ein kleiner, aber nicht wahnsinnig bedeutsam.
Man, wo sie schon einen Punkt hat, ist, also Menschen, die nichts erben, tun sich wahnsinnig schwer, ihr ganzes Leben mit Arbeit, die bei uns extrem hoch besteuert ist, Sozialversicherungsabgaben, auch wenn du dich wahnsinnig anstrengst. Also du kannst diesen 1 Kilometer Vorsprung, den Menschen haben, die viel geerbt haben, einfach nicht aufholen. Also das ist fast nicht mehr möglich. Und das ist eigentlich leistungsfeindlich. Aber da muss man eher dann drüber reden, wie man die Arbeit entlastet, wie man bei den Sozialversicherungsbeiträgen ein bisschen runterkommt und auch wirklich wieder als als Selbstständiger auch sich ein bisschen freier bewegen kann.
Aber ja, wenn Sie das sagen...
Aber wenn wir das alles analysieren, dann ist der Vorschlag, der heute offensichtlich auch im Rahmen einer Buchpräsentation kam, nichts davon löst er. Gar nichts. Sondern im Gegenteil, wir diskutieren, oder die Neos machen, selbst die Neos machen jetzt einmal einen Vorschlag, der neuerlich unglaublich viel Geld kostet, der nicht das Armutproblem löst, der nicht das Bildungsproblem löst, der nicht das Umverteilungsproblem löst, sondern im Gegenteil noch einen Beitrag dazu negativ leistet. Und das ist schon überraschend, dass die Neos so einen klar linken Vorschlag machen. Und das ordne ich schon einer gewissen Grundpanik zu, die jetzt im kommenden Wahlkampf offensichtlich auch die Neos erreicht hat, die im Salzburger Wahlkampf, den wir gerade beobachtet haben, nicht besonders erfolgreich waren, die im kommenden Innsbrucker Wahlkampf, also wiederum in einer Stadt, nicht besonders erfolgreich ausschauen. Also da rauchen offensichtlich die Köpfe bei den Neos, was tun wir denn bei der nächsten Wahl? Und diesen Schritt in Richtung linken Populismus halte ich für taktisch zumindest fraglich.
Ja, aber vielleicht, ich habe nicht verstanden, warum ist es für das Umverteilungsproblem?
Wir haben jetzt schon ein massives Umverteilungsproblem. Ja. Wir haben jetzt schon eine Pension, ein Pensionssystem, das ein Viertel aller unserer Einnahmen frisst.
Und das wird schlimmer,
und
wenn man
jetzt, das Erbe gibt? Und jetzt sagen wir, mit einem leistungsfreien, einfach zum 18. Geburtstag kriegst du 25.000 Euro vom Staat. Zweckgewidmet für das erste Eigentum.
Aber wie verschärft das das Umverteilungsproblem?
Ja, weil das ist Umverteilung pur. Wenn du völlig leistungsbefreit einfach nur zu deinem 18. Geburtstag Geld vom Staat bekommst. Was ist denn das für ein Zeichen für einen 16-Jährigen? Was ist das Zeichen für einen 18-Jährigen? Halt das... Diese Leistungsbefreitheit für ein ganz furchtbares
Zeichen. Also nicht ein Umverteilungsproblem, sondern
Das ist Umverteilung.
Das
ist Umverteilung. Das ist Umverteilung. Und wir haben jetzt schon zu viel Umverteilung. Wir haben jetzt schon zu wenig Leistungsanreize. Und das ist einmal gar kein Beitrag in diese Richtung, sondern erneut ein Beitrag zur Umverteilung. Das halte ich für problematisch. Weil wir diskutieren erneut und spannenderweise jetzt auch von den Neos vorgeschlagen, wie wir den Kuchen verteilen, aber es diskutiert niemand, wer den Kuchen backt. Und das ist ein Problem.
Oh ja, sagt dann immer jeder der andere. Aber ein Umverteilungsproblem könnte theoretisch sein, weil es ja jeder 18-Jährige bekommt. Vielleicht eben auch der oder die, das nicht braucht, weil er eh schon...
Wenn er gerade frisch geerbt hat, finde ich auch ein bisschen absurd. Ja.
Das Beispiel,
aber ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht, ich kenne nicht Detail, wie das ausgedacht ist, aber ich könnte mir nicht vorstellen, dass es tatsächlich in irgendeiner Form gestaffelt ist, also dass es nicht für jeden in Österreich und gedacht ist. Also das würde mich jetzt ein bisschen wundern.
Ja, okay, aber Herr Winkler, vielleicht tun Sie aber trotzdem der Beate Meindl-Reising ein bisschen Unrecht, weil die blinkt vielleicht mit dieser Forderung ein bisschen nach links, teilt aber sonst, Frau Glawischnik, eigentlich nach links und rechts aus. Natürlich will Meindl-Reising jetzt die Neos für die kommende Wahl im Herbst dann positionieren. Und ein ganz besonderes Anliegen, sagt sie im heiß umfedeten Interview, ist ihr die Mitte der Gesellschaft.
Aber natürlich mache auch ich mir Sorgen, wie es in Österreich weitergeht, weil ich ja schon gesehen habe, dass die FPÖ nicht regieren kann und auch keine guten Lösungen für die Menschen bringt. Ich sage aber genauso in dem Buch, dass auch die Mitte unter Druck kommt von einer zunehmend autoritären, aber auch vor allem illiberalen Linken, der Wokismus, den ich anspreche, also dieses übersteigerte politische Correctness, diese Identitätspolitik, gerade auch auf linker Seite, wo es darum geht, dass immer kleinere Grüppchen sich mit ihren Befindlichkeiten gegenüberstehen, anstatt eben Lösungen zu suchen, die dann für alle Menschen gelten. Und es ist auch eine ganz klare Absage an die Belastungsfantasien der Linken, insbesondere der SPÖ und von Babler da drinnen.
Also mag diese Grunderbeforderung eine Linke sein, das gerade hat es nicht links gekommen.
Na, also in der Mitte wird es ordentlich eng, glaube ich. Ja. Obwohl mir überhaupt nicht klar ist, was sie mit Mitte jetzt wirklich meint. Also wenn sie, ich weiß nicht, zumindest Mittelstand oder wenn sie das beschreiben würde, welche Gruppen sie da ansprechen möchte. Wenn sie sagt, Kleinstunternehmen, also mittelständische Betriebe oder EPUs oder irgend sowas, ja, dass man sich was vorstellen kann. Aber was ist jetzt die berühmte Mitte? Die Nehammer-Mitte ist wahrscheinlich ganz eine andere Mitte als die Neos-Mitte.
Das war doch die Hausverstand. Hausverstandsmitte.
Gibt es noch die Hausverstandsmitte?
Hausverstandsmitte.
Aber das mit dem Wokeness hat mich überrascht, weil Wokeness ist eigentlich ein Begriff, ein amerikanischer Kampfbegriff, der dort im Wahlkampf offensichtlich eine große Rolle spielt. Mhm. Und ich finde, wir haben in Österreich kein Problem mit politischer Korrektness. Im Gegenteil, also bei uns geben sich die Politiker gegenseitig Tiernamen. Und also vom Stil her kann man wirklich diskutieren, ob man da ein bisschen mehr Awareness zumindest an den Tag legen kann. Also die Breitseite habe ich jetzt nicht verstanden, an wen die gegangen ist. Ja. Ist jetzt auch dagegen, dass man gendert oder dass man Juristin und Jurist sagt. Ich habe keine Ahnung, was sie meint. Ja.
Herr Schäuber, aber wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, oder andersrum, ich habe es so verstanden, also nicht nur die Rechten sind autoritär, die Linken irgendwie auch und die wollen dann noch dazu unser aller Geld.
Das weiß ich nicht, das muss man sich fragen, die Beate Meindl-Reisinger.
Was sie gerade gesagt hat, eben diese Belastungsfantasien von Babler und Co.
Ja, die Mitte ist natürlich als Schlagwort immer gut, weil jeder identifiziert sich mit der Mitte, jeder sieht sich in der Mitte und das ist Wahlkampf. Ja, das wäre man oft hören von allen Parteien. Es ist leider auch zum Beispiel der Begriff bürgerlich mittlerweile total entwertet worden. Mhm. Wenn ich mir anschaue zum Beispiel, dass der Kurier sich heutzutage als bürgerlich bezeichnet und seine pro-niederösterreichischen ÖVP-Kurs als bürgerlich verkauft und sagt, mit dem FPÖ wäre die ÖVP eine bürgerliche Regierung. Also das ist wirklich schwerster Missbrauch des Begriffes. Und mit Mitte.
Welchen Begriff würden Sie da wählen?
Für Bürger. Es gibt Bürgerliche noch, aber das sind zum Beispiel die FPÖ bezeichnet sich selber auch als bürgerlich und da hört sich der Spaß auf. Also das ist längst nicht mehr. Und mit dem Begriff Mitte ist es leider ein bisschen ähnlich. Also alle sehen sich selber in der Mitte. Deshalb halte ich eine ideologische Diskussion, wo ist die echte Mitte, ist mittlerweile leider nicht mehr möglich. Weil
na, einen Trumpf habe ich jetzt hier noch im Studio, Herr Winkler. Finden Sie diese Mitte, die da Frau Meindl-Reisinger anspricht, wo man sagt, du, ich will diese rechten Fantasien von FPÖ und Konsorten nicht, ich mag erst aber auch diese linke, wie war das, Wokeness auch nicht und da dazwischen, das ist die Mitte. Gibt es die für Sie?
Ja, für mich gibt's vor allem die Suche nach Wählerinnen und Wählern. Und das ist das, was die Neos offensichtlich gerade verständlich, wenn man auf die letzten Ergebnisse blickt und verständlich, wenn man auf die Umfragen blickt, wo eine Bierpartei, die eher im Scherzspektrum wahrscheinlich anzusiedeln ist, ungefähr gleich auf mit den Neos liegt.
Ja, dann haben wir es irgendwie auch gleich bunt auf Grau. Also hier sind zum Beispiel relativ aktuelle Zahlen, dass die FPÖ nach wie vor bei 30%, die Neos stehen ca. bei 8%, die Grünen auch und da wäre eben, würde jetzt gewählt werden, die Bierpartei eben auch. Bitte, Herr Winkler, ich habe Sie unterbrochen.
Aber ich bin mir ganz sicher, dass die Neos auch zusammensitzen, diese Umfragen kennen, diese Umfragen sehen und sich jetzt überlegen, was machen wir da. Und auf der Suche nach den Wählerinnen und Wählern ist halt offensichtlich in Vorbereitung eines Wahlkampfs ein bisschen Panik ausgebrochen. Sonst würde man nicht 6 bis 7 Monate vor einer Wahl, wir nehmen jetzt einmal den 29. September als Wahltermin an, präsentiert man ein Buch. Das ist viel, 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 viel zu früh.
Naja, braucht ja auch eine Zeit, bis das dann die Leute gelesen haben.
Ja, ich glaube, dass es in 4 Wochen schon kein Gesprächsthema mehr sein wird und die Themen, die sie drin anschneidet, auch nicht. Aber das ordne ich alles zu einer gewissen Panik. Was tun wir jetzt in den nächsten Tagen und in den nächsten Wochen und wie positionieren wir uns? Und auf dieser Suche nach Position ist offensichtlich auch dieser Vorschlag passiert, noch einmal, den ich gegen alles halte, was die Neos bisher vertreten haben. Nämlich ein völlig leistungsbefreites, quasi Geburtstagsgeschenk auf Staatskosten, finanziert mit einer Pensionsreform, wo man sagt, die Leute sollen ein Jahr später faktisch in die Pension gehen. Das kostet ungefähr gleich viel Geld, ohne dazu zu sagen, dass das Pensionssystem schon kracht hinten und vorne. Das heißt, alles, was wir im Pensionssystem einsparen, braucht das Pensionssystem selbst und ist nicht frei für Geburtstagsgeschenke an 18-Jährige. Und wenn man, und den Gedanken kann ich schon verstehen, wenn man dieser Ungleichheit begegnen möchte, dann muss ich aber in Richtung Bildung, dann muss ich in Erleichterung von Unternehmensgründung, dann muss ich in all diese Dinge investieren, aber jetzt nicht zusätzlich und ich möchte gar nicht vom Verwaltungsaufwand reden, der das bedeutet, wo man dann kontrollieren muss, wofür ist denn das ausgegeben worden und was ist, wenn er das 5 Jahre später ausgibt und so weiter und so fort. Also für mich kein großes Thema. Ich bin mir relativ sicher, dass wir das in 4 Wochen nicht mehr besprechen, dass das den Wahlkampf nicht beeinflussen wird. Und damit,
ich glaube, Sie wollen schon jetzt gar nicht mehr besprechen.
nein, absolut in Ordnung. Aber ich versuche es halt einzuordnen, was das aus meiner Sicht ist. Und das ist ein Frühfehlschuss.
Aber wenn der Herr Winkler sagt, Frau Klawischnik, ja, Panik. Also die Neos stehen jetzt bei 8%, die hatten bei der letzten Wahl 2019 8,1%. Mhm. Also vielleicht kein Grund zur Freude, aber Grund für Panik?
Naja, also ich denke, dass auch die Neos den Anspruch haben, also zu wachsen und einfach zusätzliche Wählerinnen und Wähler zu mobilisieren. Vor allem, weil ja die ÖVP hat ja massiv verloren, die müssen ja irgendwo hin. Die wollen ja nicht alle, also ich glaube nicht, dass die Neos wollen, dass die alle zur FPÖ gehen. Man kann nicht damit zufrieden sein, wenn die ÖVP so viel verliert, dass man selber nicht wächst. Mhm. Also das muss ihnen, glaube ich, Sorgen bereiten, ja, weil letztendlich haben sie bürgerliche Wähler, konservative Wähler, ja, und die wieder zu holen, ist sicher ein großes Ziel, ja.
Herr Schäuber, eine Aussage haben wir noch von Beate Mein-Reisinger, die wir besprechen wollen. Da teilt sie aus, und damit jetzt nicht nur ist das Grunderhöhe für Jugendliche gemeint, sondern sie teilt auch tatsächlich gegen die anderen Parteien aus.
Zum Teil werden dann Debatten anstelle von politischen Lösungen geführt. Kulturkampf. Die Moralkeule wird ausgepackt. Wir führen Debatten oder die Politik führt Debatten an Nebenschauplätzen. Und auch sehr stark selbstreferenziell, also die kümmert sich nur noch darum, wie kann ich an der Macht bleiben, wie kann ich wieder an die Macht kommen. Aber ernsthafte Lösungen für die Menschen bringt sie nicht.
Sagt Beate Mein-Reisinger.
Da muss man fairerweise auch dazu sagen, dass die Neos ja tatsächlich was Konstruktives fordern in letzter Zeit. Also um auf das noch kurz einzugehen, ich sehe auch keinen Grund für Panik, weil wenn sie jetzt genauso in den Umfragen stehen, wie sie beim letzten Mal waren, wäre es absurd zu sagen, sie haben Panik. Sie haben sich mit dem Thema Bodenschutz jetzt zum ersten Mal auseinandergesetzt. Wir haben gerade in der Vorwoche erlebt, dass ÖVP, SPÖ und FPÖ mit ihren Landesräten und ihren Bürgermeistern geschafft haben, eine Bodenschutzregelung in Österreich wieder zu verhindern. Mhm. Und die Neos, die an sich keine grünen Kernkompetenz haben, sind draufgekommen, dass das ein Thema ist, wo es sehr weit mehr als über grünes Denken hinausgeht, sondern das etwas elementar Wichtiges für Österreich, das auch großen wirtschaftlichen Schaden anrichtet. Wenn wir nichts gegen die Bodenversiegelung in Österreich tun, und so schaut es jetzt gerade aus, dann wird das auch großen wirtschaftlichen Schaden in Österreich bringen. Und die Neos haben sich in letzter Zeit sehr massiv auf dieses Thema draufgesetzt. Und das finde ich ein gutes Zeichen, weil damit kriegt das Thema auch nicht mehr den Ogu, na, das ist Special Interest von Grünen und Umweltschützern, sondern es wird vielleicht mehr Leuten bewusst, da geht es wirklich ans Eingemachte. Und die Neos haben natürlich das Alleinstellungsmerkmal, dass sie sich gegenüber diesen drei Großparteien, ÖVP, SPÖ und FPÖ, deutlich abgrenzen können und von allen dreien auch Wähler holen können. Und ich könnte mir vorstellen, dass das wissend ihre Wahlkampflinie auch ausgerichtet wird in den Bereichen, Antikorruption zum Beispiel, auch ein ganz wesentlicher Bereich, wo sie sich sehr stark positioniert haben in letzter Zeit, allein durch so jemand wie die Steffi Crisper, die wirklich viel weitergebracht hat. Ich könnte mir vorstellen, dass sie dadurch einfach für Leute auch wählbar werden, die bisher der Meinung waren, na, das sind möglicherweise die Neoliberalen. Mhm. Und da schließe ich wieder den Kreis zu dieser Forderung von heute. Ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen für die Neos zu zeigen. Uns geht es tatsächlich um Probleme, die Österreich ganz generell betreffen, die das Problem des Parteienbrotports in diesem Land betreffen und die nicht nur Anliegen der Industriellen Vereinigung oder der Agenda Austria sind.
Und was man ihnen auch zugutehalten muss, also sie waren die einzige Partei, die eigentlich schon sehr früh daran gedacht hat, dass es einen Untersuchungsausschuss braucht, was die Russland-Connection und diese österreichischen Verwebungen betrifft. Ich meine, es ist jetzt nicht zu spät für einen eigenen Untersuchungsausschuss in diese Richtung, aber das haben sie immer sehr schlau erkannt, dass das eine unfassbare, ein demokratiepolitischer Skandal ist, wie da Spitzenbeamte teilweise mit einem System mitgemacht haben, sich von de facto Agenten haben einspannen lassen, also wirklichen Agenten. Das muss man ihnen auch ja, anrechnen.
Über Russland werden wir heute auch noch sprechen. Davor schauen wir aber zu unserem nächsten, zu unserem zweiten Thema. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner fordert ein generelles Waffenverbot im öffentlichen Raum. Vor allem der Gebrauch von sogenannten Hieb- und Stichwaffen, natürlich Messer, Macheten etc. Dieser Gebrauch ist in den letzten Jahren massiv angestiegen. Der Innenminister sagt, das Ziel ist klar. Wir müssen Menschen vor Gefahren schützen und Gewalttäter durch effiziente Polizeibefugnisse aus dem Verkehr ziehen. Frau Klawischnik, tatsächlich? Es gibt immer mehr Straftaten mit solchen Hieb- und Stichwaffen, aber soweit ich das glaube, Das beschränkt sich auf bestimmte Hotspots, eher in den Städten. Da braucht es ein generelles Waffenverbot für das ganze Land.
Also ich finde das an und für sich okay. Mhm. Also ich finde, Waffen im öffentlichen Raum haben einfach nichts verloren. Also wer einmal in Israel war und diese hochmilitarisierte Gesellschaft gesehen hat, also das ist wirklich furchtbar. Ja. Es ist absolut nicht notwendig, ein Messer am Weg zum Kabarett bei sich zu tragen. Also ein Stichmesser. Also ich finde das vollkommen in Ordnung, obwohl ich nicht glaube, dass es diese Wirkung haben wird. Das ist jetzt eher ein bisschen eine hilflose sozusagen Maßnahme, um eine Aktivität zu zeigen in Reaktion auf diese schrecklichen Vorfälle, die es halt an bestimmten Hotspots gegeben hat. Ja. Aber natürlich, es erweitert die Polizeibefugnisse, die kann an gewissen Orten strenger kontrollieren. Mhm. Also ich vertraue da der Polizei, dass sie das maßvoll einsetzen wird. Mhm. Und ich hoffe, dass es wieder möglich sein wird, dass irgendwie in allen Ecken und Enden von Wien junge Mädchen und Frauen einfach unbehelligt sich bewegen können.
Weil Sie das ansprechen, Herr Schäuber, jetzt hat es ja diesen schlimmen Fall gegeben, diesen mutmaßlichen monatelangen Missbrauch einer 12-Jährigen. Da hat dann heute die FPÖ mit dem Titel Favoriten reicht's. Dieser Fall ist in Favoriten passiert, oder soll dort passiert sein. Da hat es dann eine Demo gegen Gewalt gegeben. Puls 24 war mit einem Kamerateam vor Ort. Und da sind unsere Kolleginnen und Kollegen auf dieser Demo gegen Gewalt aber auch bedrängt worden. Ich hoffe, die Bilder kommen jetzt dazu.
Verschwind mit der Kamera! Verschwind mit der Kamera!
Was soll das?
Verschwind mit der Kamera!
Ja,
aber dann soll es sich jemand aufführen.
Nein,
bitte. Dann soll es sich jemand aufführen.
Das
ist verboten. Was machen die ganze Zeit?
Hallo, ich bin die Pressesprecherin dieser Veranstaltung.
Das ist mir wurscht. Ich möchte nicht ausreiben. Nein, ich möchte nicht.
Also, wie gesagt, das war eine Demo, die die FPÖ Wien veranstaltet, eine Demo gegen Gewalt. Und unsere Puls24-Kolleginnen und Kollegen sind da bedrängt worden. Ganz wichtig, Sie haben jetzt aber zum Beispiel unter anderem die Dame gesehen, die da sofort eingeschritten ist. Dankenswerterweise waren da Pressesprecherinnen und Pressesprecher von der FPÖ schnell zur Stelle und sind da sofort eingeschritten. Herr Schäuber, unser Land ist offensichtlich gefährlicher, als man glaubt. Also selbst auf der Demo gegen Gewalt ist es gefährlich.
Ja, das ist, muss man froh sein, wenn dort Waffenverbot günstig gilt. Ja, kann man nur dafür sein. Es ist leider nicht besonders erstaunlich, weil ja die Rhetorik von Herbert Kickl eine gewalttätige ist. Er hat ja in den letzten Wochen und Monaten Sachen gesagt, wie er will den Bundeskanzler den Schädel gerade richten, den Bundespräsidenten den Schädel gerade richten, dem politischen Gegner soll aufs Hosentürl geschlagen werden und solche Sachen. Ja, das fällt auf fruchtbaren Boden und offensichtlich gibt es Anhänger, die das für bare Münze nehmen und das erzeugt Gewaltbereitschaft. Und das ist natürlich wahnsinnig bedenklich, wenn es einem Kamerateam nicht möglich ist, von einer Demonstration zu berichten, dann ist das ein massives Alarmzeichen, dass da was nicht stimmt. Und ich hoffe, es werden die dafür Verantwortlichen auch zur Verantwortung gezogen.
Herr Winkler, kommen wir wieder zurück zu dem ursprünglichen Grund, nämlich eben zu diesem quasi Messer, wie auch immer, Verbot. Herr Winkler, also wenn jetzt jemand ein Messer einsteckt, um es gegebenenfalls zu verwenden, dem bremst ein Messerverbot auf öffentlichen Plätzen?
Das glaube ich nicht, aber wir haben der Polizei damit die Möglichkeit gegeben, es zu kontrollieren und es leichter und schneller zu verhindern. Also, wenn man so ganz kurz darüber nachdenkt, gibt es ein Argument dafür, Messer oder andere gefährliche Waffen in öffentlichen Plätzen zu tragen, dann muss man sagen, nein, wer in den Wald geht und Schwammerl sucht, kann gerne ein Messer dabei haben. Jäger, Jägerinnen werden das brauchen, aber auf öffentlichen Plätzen, und da sind ja gemeint, wohl, es gibt ja noch keine Details zu diesem Vorschlag, aber gemeint sind genau jene Hotspots, auf denen das jetzt ein Problem ist oder wo das jetzt ein Problem ist. Dort gibt es meiner Meinung nach überhaupt keinen Grund, bewaffnet hinzugehen. Und ich sehe das auch so, wenn die Polizei die Möglichkeit hat, das zu kontrollieren, dann ist das zumindest eine von vielen Maßnahmen und so muss man es, glaube ich, auch sehen. Mhm. die die Möglichkeit gibt, das zu kontrollieren und vielleicht bevor ein Konflikt entsteht oder bevor irgendwas passiert, schon einzuschreiten. Wird das alleine das Problem lösen? Werden wir deshalb keine furchtbaren Nachrichten mehr bekommen? Das sicher nicht, sondern da werden wir andere Maßnahmen dazu brauchen. Aber das ist zumindest mal eine.
Ja, aber da verstehe ich trotzdem.
Die Möglichkeit zu geben, einzuschreiten.
Ja, und, ja. Nein, das finde ich gut, aber es gibt Hotspots natürlich. Ja, tatsächlich ist vielleicht im der Wiener Bezirk Favoriten ein solcher. Aber zwischen jetzt zum Beispiel Wien-Favoriten und dem ganzen Bundesgebiet ist da nicht ein großer Unterschied?
Ja, ich glaube, die Diskussion wäre dann schwierig sein, wo tut man es und wo tut man es nicht. Und so ist ein generelles Verbot, glaube ich, auch ein ganz klares gesellschaftspolitisches Zeichen. Wir wollen das nicht. Ja? Es gibt keinen Grund, in Österreich bewaffnet auf die Straße zu gehen, wenn man das so salopp formulieren darf. Und das sollte eigentlich unser Konsens sein. Und zu dieser Demonstration, ich hoffe, dass den beiden Journalistinnen oder Journalisten ihres Senders nichts passiert ist. Aber es zeigt ja, wie auf einer öffentlichen Demonstration, wo Medien sogar extra eingeladen sind und dann geht jemand hin und filmt das, fotografiert das und will ein Interview machen und dann wird das sozusagen nicht nur angepöbelt, sondern auch angegriffen. Das zeigt ja diese gewisse Grundstimmung, die wir haben. Und woher die kommt, ist, glaube ich, mannigfaltig, diese Aggression, und würde eine eigene Sendung füllen. Aber ich glaube schon, dass wir zur Kenntnis nehmen müssen, dass es heute anders ist als vor 15 oder 20 Jahren. Und deshalb müssen wir auch mit anderen Mitteln dieser neuen Situation begegnen. Und ich glaube, ein generelles Waffenverbot auf öffentlichen Plätzen ist ein von vielen Mitteln oder eines von vielen Mitteln, wo es meiner Meinung nach kein Argument dagegen gibt. Und ich gehe nicht davon aus, dass jetzt plötzlich Polizistinnen und Polizisten das nutzen, um jede Tasche zu kontrollieren, sondern die werden das auch maßvoll einsetzen.
Aber ich habe aus der Regie gehört, der Kollegin und dem Kollegen geht es tatsächlich gut. Ja, das ist auch, glaube ich, gut
etwas,
zu erwähnen. Ja. Genau. Und weil Sie sagen, da denke ich kaum jemand etwas dagegen. Wir waren heute in diesem Hotspot-Bezirk Wien-Favorite mit der Kamera unterwegs, wohlgemerkt vor dieser Demo. Und da waren die Antworten selten eindeutig, so sehr eindeutig wie eben dieses Mal.
Ich wäre sehr dafür. Ja. Ja. Weil ich es einfach nicht notwendig finde, dass man im öffentlichen Raum Waffen trägt. Und weil ich es auch gefährlich finde.
Na, für was braucht man Waffen? Das ist Blödsinn.
Das bin ich auch dafür, dass keiner die Waffen dabei hat.
Ich hoffe, dass die irgendeine Möglichkeit kommt. Absolute Waffenverbot kommt, weil Waffen bringt nur schlimme Sachen.
Nachdem sich eh niemand dran halten wird, ist meine Aussage dazu wahrscheinlich nicht so wichtig, aber im Grundsatz, ja, ich bin dafür.
Herr Schäuber, bleiben wir gleich bei dem Herrn. Na ja, da hält sich ja eh keiner dran. Ich meine, ich wäre dafür. Da stellt sich die Frage, wie kontrolliert man das dann?
Mit Augenmaß natürlich, ja. Es kann missbraucht werden, wenn das dazu führt, dass man gewisses Racial Profiling oder sowas in die Richtung macht, dann wäre das natürlich schlimm. Aber ich würde nicht davon
ausgehen. Was wäre das denn, dieses Racial Profiling?
Naja, da ich sage, zum Beispiel dunkelhäutige Menschen werden stärker kontrolliert, weil ich derartige Gefahr sehe, die sind eher bewaffnet. Aber ich bin genauso der Meinung wie die anderen in dieser Runde. Ja, es gibt keinen Grund, in der Öffentlichkeit Waffen zu tragen. Und es ist letztlich egal, wo es ist. Es gibt keinen Ort, wo es, ja, im Wald vielleicht zum Schwammerlbrocken oder sowas, ja, okay. Mhm. Aber sonst, es ist lächerlich. Und ich finde es aber auch interessant, wenn man das sieht. Also offensichtlich herrscht der breiteste Konsens darüber. Meines Wissens ist die FPÖ dagegen.
Jetzt nicht die Pointe wegnehmen.
Oh, das war der Point,
Sie haben sowas von recht. Ich wollte das jetzt ganz spannend über die Werbung teasen, wie wir da sagen. Wie ist denn da die Reaktion eigentlich auf diesen ÖVP-Vorschlag von den anderen Parteien? Da machen alle mit, eine nicht. Danke, Herr Schäuber, funktioniert das jetzt irgendwie nicht mehr. Oder vielleicht auch schon. Sie können, wenn Sie wollen, auf jeden Fall noch bei uns bleiben. Wir machen jetzt tatsächlich eine kurze Pause. Und nein, die FPÖ ist tatsächlich dagegen, wie Sie sagen, Herr Schäuber, aber mit welcher Begründung? Das ist schon sehr, sehr spannend. Das gibt es dann gleich nach einer kurzen Pause. Willkommen zurück bei Wild umstritten, heute mit Eva Klawischnik, mit Florian Schäuber und Matthias Winkler. Wir besprechen das Thema generelles Waffenverbot in Österreich, damit gemeint in erster Linie Hieb- und Stichwaffen. Das soll im österreichweit gelten. Das habe ich immer wieder die Frage gestellt, gut, da gibt es bestimmte Hotspots, warum muss das dann im ganzen Land gelten? Da wollten Sie noch was sagen,
Frau Ja, also es gibt in jedem Bundesland in gewissen Städten Probleme, ob das jetzt Innsbruck ist, ob das jetzt Villach ist zum Beispiel. Mhm. Und eine gute Grätzl-Polizei, die weiß schon ganz genau, wo die wirklichen Probleme sind. Und ein Punkt ist natürlich auch, das sind die Schulen. Also es wird ja auch berichtet, dass Messer und Schusswaffen, man, die dürfen es ja sowieso nicht, aber dann ist schon der Weg zur Schule natürlich einer, wo das unter Umständen kontrolliert wird.
Das heißt, Metalldirektoren
Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Also ich glaube, da wissen auch die Betreffenden schon, wer die Kandidaten sind. Ja. Mhm. Und
das ist das Burschen. Okay, interessant ist auch, Herr Schäuber, die Reaktion der Politik kommt vom ÖVP-Innenminister. Interessant ist auch, dass selbst der grüne Koalitionspartner der ÖVP da nahezu begeistert ist. Hören wir kurz rein, was der grüne Sozialminister Johannes Rauch zu dieser Forderung sagt.
Über ein reines Verbot wird man bestimmte Entwicklungen nicht in den Griff bekommen, aber klare Aussage, ja, das ist ein guter Vorschlag.
Also die Grünen wären da an Bord. Einzig, Herr Schäuble, die FPÖ, die hat Vorbehalte. Der FPÖ-Sicherheitssprecher Hames Ammetsbauer, der sagt ganz konkret Folgendes, warum er ein generelles Waffenverbot im Land ablehnt. Die Entwaffnung der rechtstreuen, unbescholtenen Bürger ist eine unnötige Kriminalisierung von Waffenbesitzern. Und das ist gar nicht so falsch. Es gibt ja viele Jägerinnen und Jäger im Land, nicht? Sind die dann kriminalisiert?
Sind die am Praterstern viel unterwegs? Weiß man das? Sind die auf der Pierstadt oder so?
Ich weiß es nicht, aber...
Die sind ja vom Vorschlag ausgenommen.
Die sind vom Vorschlag ausgenommen.
Er spricht dem Herrn Ammetsbauer von einer Entwaffnung der rechtstreuen und unbescholtenen Bürger.
Also wäre das Motto quasi freier Schuss für freie Bürger. Das finde ich, ja, ist absolut, das passt sehr gut. So, die FPÖ hat ja auch neulich verteidigt den Vorschlag, warum 150 km/h auf der Autobahn eine gute Idee ist, nämlich es sei eine Maßnahme gegen Inflation, weil Zeit ist Geld. Und im Sinne dieser Logik ist es auch absolut stimmig, dass Sie jetzt gegen ein Waffenverbot sind.
Mhm. Ist das für Sie auch stimmig, Herr Winkler? Weil wenn ich bin ein unbescholtener Bürger und ich habe halt jetzt mein Messer einstecken, warum auch immer, dann soll ich nicht entwaffnet werden.
Ja, also... Ich wiederhole zuerst gesagt, dass es gibt überhaupt keinen Grund, im öffentlichen Raum bewaffnet herumzumarschieren. Und da geht es ja nicht um die Entwaffnung. Es gibt genug Berufsgruppen, die davon ausgenommen sind. Und es gibt auch Tätigkeiten, die letztlich davon ausgenommen sind. Wir haben zuerst vom Schwammerlmesser im Wald gesprochen. Und auch die Jägerin oder der Jäger wird das Messer brauchen. Und man nimmt es ja niemanden weg, sondern man sagt, du kannst gerne zu Hause im Garten schnitzen. Aber es gibt keinen Grund, mit einem Messer auf einen öffentlichen Platz zu gehen, egal ob das in Villach, in Lietzen, in Wien oder sonst irgendwo ist. Sich da dagegen zu wehren und sich auch gegen diese Debatte zu stellen, verstehe ich maximal aus parteitaktischen Gründen, aber eigentlich kann ich es nicht nachvollziehen. Ich halte diese sowohl die Begründung für Hanebüchen als auch sich gegen diesen gesellschaftlichen Konsens zu stellen, den es ja, wie die Mini-Umfrage gezeigt hat, wohl gibt. Spannend wäre, ob die FPÖ einen Grund hat, zu sagen, aus diesem oder jenem Argument sind wir dafür, in öffentlichen Plätzen bewaffnet zu sein. Dann könnte man die Debatte führen. Aber dass diese Gründe meiner Meinung nach nicht gibt, interessanterweise in dem Statement auch nicht angeführt werden, glaube ich, ist die FPÖ da am Bewaffneten, aber doch Holz weg.
Es hat ja der Innenminister hier auch gesagt, es bräuchte effiziente Polizeibefugnisse, ja, um eben diese Gewalttäter hier quasi zu stoppen. Das Gegenargument ist dann, Frau Klawischnik, vielleicht ist es ein bisschen zu viel Kompetenz für die Polizei, weil so ein Messer trage ich jetzt natürlich nicht vor mir her. Das habe ich dann oft vielleicht einstecken und im Andersfall soll die Polizei mich dann durchsuchen dürfen. Vielleicht ist das zu viel Kompetenz?
Also ich verstehe immer, dass man auch gewisse sozusagen Skepsis haben muss, also was Polizeibefugnisse betrifft. Betrifft nicht nur Polizei, betrifft Überwachungsstaat. Also da bin ich an vorderster Front immer auch dabei. Aber ich denke, in diesen Fragen muss man auch wirklich der Polizei vertrauen. Sie haben das Waffenmonopol de facto, sie haben das Gewaltmonopol. Und wenn ich ihnen da nicht vertrauen würde, dass sie das maßvoll einsetzen, dann müsste ich ihnen das andere auch wegnehmen. Also ich denke, dass sie schon sehr genau wissen, an welchen Orten sie das kontrollieren. Und auch vorher auch beobachten, also wo wirklich vielleicht, es hat immer wieder auch Messerstechereien gegeben in diesen Hotspots und da noch wirklich einschreiten können. Ja. Also ich bin ziemlich überzeugt, dass sie das sehr maßvoll einsetzen wollen. Und
ich glaube auch lieber einmal zu oft zu oft durchsucht oder zu oft nachgeschaut als einmal
als
zu oft
Frauen, ja.
Niedergestochen. Und wir müssen diese Situation als anders als früher zur Kenntnis nehmen. Die ist brutaler und gefährlicher geworden. Und jetzt ist die Frage, wie reagiert man darauf? Waffenverbot auf öffentlichen Plätzen ist eine von mehreren Antworten, die meiner Meinung nach richtig ist. Und wie wir gesehen haben, ja eh Konsens. Also bis auf... Bis auf einen.
Ich rätsel da noch immer drüber nach. Mir ist eingefallen, der HC Strache hat ja damals, wenn ihr euch erinnert, vor einem Bürgerkrieg gewarnt. Mhm. Vielleicht sieht das in der FPÖ jemand, dass es für die Vorbereitung eines kommenden Bürgerkriegs natürlich dann schwierig ist, wenn man ein Waffenverbot
hat. Ja, also wenn man da wirklich jetzt weiter drüber nachdenkt, wie viele rechtsextreme Waffenlager sind ausgehoben worden in den letzten 3 Jahren, ich glaube, das wäre
also die hier haben im Regelfall
jedes Monat, glaube ich, schwerste Keller vollgefüllt mit also wirklich schwerer Waffenmunition. Also das ist ja eh auch alles illegal, ja. Aber also das waren Rechtsextreme, ja.
Okay, gut. Dann schauen wir zu unserem dritten und auch sehr spannenden Thema. Denn morgen Freitag, da beginnen in Russland von Freitag bis Sonntag die Präsidentschaftswahlen. Der Sieger steht natürlich schon fest und zwar ganz konkret seit dem Jahr 2000. Im Jahr 2000 hat Wladimir Putin die Macht im Land übernommen und sie seither nicht mehr abgegeben. Herr Schäuber, wenn denn das so ist, wofür braucht Wladimir Putin dann eigentlich nur so ein, ja, ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen, Wahltheater? Weiß eh jeder, dass er gewinnt.
Ja, vor allem, es ist sicher nicht die wichtigste Wahl für ihn heuer. Es sind sehr viele andere Wahlen, bei denen er antritt. Das ist sehr viel wichtiger. Er hat schon in der Slowakei gewonnen, die Wahl mit dem Herrn Fico. In Österreich hat er mit der FPÖ sein Eisen im Feuer. In Deutschland hat er jetzt 2 Parteien, die für ihn antreten. Die AfD und die Partei von der Frau Wagenknecht. Und die entscheidende Wahl für Wladimir Putin ist natürlich im November, wenn sein Kandidat Donald Trump zur Wahl steht. Und so wie es jetzt ausschaut, hat er überall Chancen zu gewinnen. Und das sind die Wahlen, die für ihn relevant sind. Und dafür kann er Probeläufe machen, was Propaganda-Attacken, was Fake-News-Attacken betrifft und so weiter. Aber die russisch-interne Wahl ist dafür, also kann quasi höchstens ein Testlabor sein, aber hat definitiv nicht die Bedeutung für ihn.
Sehr spannender Ansatz, muss man sagen.
Also, ja, ich bin ganz überrascht von dem Weitblick, aber das ist absolut richtig natürlich. Ja, weil das stimmt ja. Also ich hätte jetzt eigentlich eine ganz langweilige Antwort gegeben, nämlich dass...
Weil man trotzdem hört, ist alles gut.
Also, dass Putin trotzdem diese Legitimation unbedingt haben will, weil sonst hätte er sich nicht bemüht, also noch die Oppositionellen, die noch irgendeine Kraft haben, von der Wahlliste runterzukriegen. Das hat er ja alles noch geschafft. Die Liste ist ja so kurz wie noch nie. Also er möchte der Weltöffentlichkeit zeigen, hier am Wahlen stattgefunden, die Russen wollen mich und den Russen gebe ich jetzt, was sie wollen. Also ich glaube, so dickt er, also das braucht er einfach noch. Ja. Er glaubt ja, glaube ich, seine Propagandalügen selber. Das ist bei solchen Diktatoren oft der Fall, dass sie dann Wahrheit und Lüge wirklich selber nicht mehr unterscheiden können. Aber er braucht das Legitimation für den Westen und damit wird er vermutlich die nächsten 10 Jahre russischer Präsident sein. Also bis ihn irgendjemand entweder umbringt, weil solche Diktatoren kommen meistens durch Mord oder sicher nicht durch einen natürlichen Tod zu Ende. Aber damit ist jetzt einmal die Schiene festgelegt. Ja. Und die anderen Kandidaten werden wir ja sehen. Ja.
Also ich weiß,
wirklich sehr treffend, muss ich großes Kompliment aussprechen.
Also ich persönlich fand diese Antwort auch überhaupt nicht langweilig. Aber dann geht es nämlich um diese Wahlbeteiligung auch, Herr Winkler. 2018 hat es nach offiziellen Zahlen, die kann man vielleicht auch hinterfragen, aber 67,5% Wahlbeteiligung gegeben. Zum Vergleich in Salzburg bei der Wahl waren es ein bisschen mehr als 50%. Wo bewegen Sie sich da? Also sehr spannend, was der Herr Schäuber gesagt hat. Da gibt es eigentlich wichtigere Wahlen für Putin, darunter auch in Österreich und in den USA. Aber diese Legitimation ist halt schon auch selbst dem Diktator quasi so wichtig.
Ja, natürlich ist es schwierig, wenn ich jetzt russischer Mann oder russische Frau bin und zur Wahlurne gerufen werde und genau weiß, sozusagen, was am Ende des Tages herauskommt. Also da ist der Zugang zu Demokratie oder das, was man mit Wahlen verbindet, wahrscheinlich nicht positiv besetzt, sondern kann man trotzdem drüber reden, ist es, was wäre die Alternative? Und ich glaube, dass diese Wahlen besser sind als keine Wahlen. Mit allen Wenn und Abers, die da dazugehören, weil es gibt natürlich schon Diskussionen und es gibt natürlich schon Auseinandersetzungen. Wenngleich, ja, alle Gegner sind verhaftet, sind teilweise umgebracht, sind weggesperrt, dürfen nicht antreten. Aber ich glaube, dass das im Lauf der Zeit einfach schwieriger und schwieriger wird. Ja, und dass eine Wahl auch wenn sie so gestaltet ist, wie wir sie in den nächsten 3 Tagen sehen werden, auch wenn vorher schon feststeht, wer das ist, aber doch mit großer internationaler Skepsis auch gesehen wird, beobachtet wird, in diesen ganzen Chatforen sich ein paar Mutige herauswagen und das wieder ein Stückchen Demokratie und ein kleines Pflänzchen Demokratie ist, das da wächst. Auch wenn der Weg ein langer, ein steiniger, für manche ein tödlicher ist, glaube ich schon, dass diese Wahl, so schlecht sie ist, besser ist als keine Wahl.
Aber wenn Sie das ansprechen, es gibt dieses Mal schon offensichtlich sehr viel Gegendruck oder zumindest Probleme für Wladimir Putin. Aktuell gibt es mehrere Angriffe auf russisches Territorium. Das entnehmen Sie ja ohnehin auch täglich in den letzten Tagen den Puls24-Nachrichten. Da gibt es teilweise Drohnenangriffe bis weit ins Hinterland. Das sehen Sie dann mit rot markiert. Oder wenn Sie dann in den Südwesten Russland schauen, da gibt es ja jetzt seit einigen Tagen pro-ukrainische, aber russische Gruppen, die von ukrainischem Territorium tatsächlich mehr oder weniger einmarschiert sind und dort auch einen russischen Ort mal unter ihre Kontrolle gebracht haben. Oder auch die Ehefrau des getöteten Oppositionellen Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, ruft für kommenden Sonntag zu Wahlprotesten auf.
Sie müssen am gleichen Tag und zur gleichen Zeit, am 17. März um 12 Uhr ins Wahllokal kommen. Sie entscheiden, was Sie als nächstes tun. Sie können für jeden Kandidaten stimmen, außer für Putin. Sie können den Stimmzettel ruinieren, Sie können Nawalny groß darauf schreiben. Und selbst wenn Sie keinen Sinn darin sehen, überhaupt zu wählen, können Sie einfach kommen, sich ins Wahllokal stellen, umdrehen und nach Hause gehen.
Erst hat Herr Winkler gesagt, zartes Pflänzchen Demokratie, aber irgendwie scheint das ja alles, diese Angriffe, vielleicht auch das prallt ja alles ab an Putin.
Das sind schon Nadelstiche und so hysterisch wie ein Diktator in dieser Blase, in der er selber lebt, ist, das wird ihn sicher wahnsinnig stören. Also davon bin ich absolut überzeugt. Mhm. Ich möchte nur an dieser Stelle auch noch sagen, wie schändlich ich das finde, dass eine ehemalige österreichische Außenministerin sich zu so einer Propagandistin von Putin hat machen lassen. Gerade bei der Witwe von Nawalny ist es mal eingefallen, sie hat teilweise solche üblen Sachen über Julia Nawalny weiterverbreitet. Mhm. Also das ist wirklich eine Schande, muss man wirklich sagen.
Von Karin Kneißl, die
ja dann mit ihren Ponys da. Ja.
Mit ihren Ponys bei St. Petersburg lebt und im Paradies lebt.
Das Opfer spielt, ja. Mhm. Also wirklich unfassbar, ja.
Herr Schauber, Österreich hat jetzt aktuell mit heute 2 russische Diplomaten ausgewiesen. Die offizielle Begründung ist da von diesen beiden russischen Diplomaten seien Handlungen gesetzt worden, die mit dem diplomatischen Status nicht vereinbar seien. Diese Formulierung, so hat man uns gesagt, wird im Regelfall verwendet, wenn es da eigentlich um Geheimdiensttätigkeiten geht.
Ja, es gab ja das Dossier, das der Falter veröffentlicht hat. Am Mittwoch ein Whistleblower aus der russischen Botschaft hat eine Liste geschickt, wo diverse Personen drauf sind, die für den russischen Geheimdienst arbeiten. Die Unterwanderung in Österreich nimmt Dimensionen an, wo man wirklich die Grausbirne aufsteigt. Gibt da Eva Klawischnik vollkommen recht, Frau Kneißl ist eine besondere Schande. Und in dem Zusammenhang müssen wir daran erinnern, dass es tatsächlich sie vorhatte, einen Geheimdienst zu gründen in ihrer Zeit, wo sie noch in Österreich Außenministerin war. Im Geheimdienst, wo jene 2 Beamte des BVDs mitarbeiten sein sollen, die jetzt wegen Spionage für Russland in der Ziehung sind, die mit Jan Masalek zusammengearbeitet haben, dem russischen Spion, Milliardenbetrüger, dem zur Flucht verholfen haben. Der eine von diesen beiden BVD-Männern sitzt in Dubai und wird wahrscheinlich nicht mehr zurückkommen. Also es appert gerade heraus, wie extrem Österreich von russischen Geheimdienst unterwandert war. Und wie es damals in der Razzia rund um die BVD-Affäre, wie weit das schon in die Politik hineingereicht hat, die russische Unterwanderung. Und da ist das jetzt einmal die Spitze des Eisberges, dass 2 Diplomaten ausgewiesen wurden. Im internationalen Vergleich ist das noch immer noch verdammt wenig, weil es einfach in Österreich in den letzten Jahren total verharmlost wurde. Es wurde hingenommen, das ist halt einfach so, und die Spionageantennen auf den Hochhäusern in Wien etc. etc. Das wurde so ein bisschen als Folklore, und dass die Schlapphüte und so, die sind halt bei uns. Wir sind ein lustiges Agentenland, das wissen wir schon seit dem 3. Mann und so. Nur langsam, glaube ich, kommen auch mündige Bürger in diesem Land drauf, das ist ein Wahnsinn. Und die Art und Weise, wie Russland jetzt Krieg führt gegen den ganzen Westen, die Vorstellung, dass wir uns als Neutrale da raushalten können und sagen, das betrifft uns alles nicht so, das wird dem wird hohn gesprochen, wenn man sich anschaut, wie groß die Unterwanderung schon da ist. Und noch ein letztes dazu zu sagen, vor dem Gericht hat Sebastian Kurz in seinem Prozess einen Satz gesagt, der fast untergegangen ist. Er hat bei der Einvernahme gesagt, wir waren ja eine russlandfreundliche Regierung. Und spätestens da hätten die Alarmglocken aber sowas von läuten müssen. Wir kommen langsam drauf, wie russlandfreundlich wir wirklich waren. Und man kann nur hoffen, dass dieser Schaden doch in irgendeiner Weise wieder behebbar ist.
Wobei diese russlandfreundlichen Regierungen das ja nicht versteckt haben. Also Karin Kneißl hat ja Wladimir Putin zu ihrer Hochzeit in Steiermark eingeladen. Und dann haben wir ja alle mitbekommen, bis hin zu guter Diktator bei einem Wirtschaftskammertreffen damals und so weiter. Herr Winkler, jetzt sieht das Russland Moskau ganz anders als der Herr Schäuble. Da hat es eine Reaktion gegeben auf diese Ausweisung. Das wollen wir der Vollständigkeit halb jetzt auch noch sagen. Da sagt das russische Außenministerium, das hat den österreichischen Botschafter wiederum einbestellt. Die österreichischen Behörden haben zwei Diplomaten der russischen Botschaft in Österreich grundlos zur Persona non grata erklärt. Die russische Seite verurteilt diesen weiteren unfreundlichen Schritt Wiens aufs Schärfste, für dessen Folgen die österreichischen Behörden die volle Verantwortung tragen. Soweit erwartbar.
Ja, ich glaube, das ist das Einmaleins der Diplomatie. Das war so zu erwarten, das kann man sich vorher ausrechnen. Das, was mich dabei mit großem Bauchweh nicht schlafen lässt, ist, dass wir die Dimension dessen gar nicht abschätzen können, was das bedeutet. Also ich glaube, dass bis heute nicht klar ist, und da würde ich mir wesentlich mehr Transparenz wünschen, was ist denn spioniert worden? Was sind die Themen? Was ist da gemacht worden? Also ich glaube, da braucht es dringend mehr Information. Ich glaube, dass die zwei, die da ausgewiesen werden, eher symbolischen Charakter haben und für viele andere stehen. Dieses Gefühl habe ich zumindest. Und damit, wie gesagt, geht einher, nicht genau zu wissen oder nicht genau informiert zu sein. Und ich hoffe, irgendwer weiß es, was da alles passiert ist. Und das, glaube ich, muss dringend aufgearbeitet werden. Das gehört transparent hingelegt. Und dann können alle Maßnahmen getroffen, die dazu notwendig sind. Und ich glaube, dazu gehört auch, klar zu sagen, wir müssen uns davor schützen. Und dafür gibt es einerseits einen Rechtsstaat und dafür gibt es andererseits auch Verantwortungen, die jetzt wahrgenommen werden müssen. Und das muss, glaube ich, ganz dringend aufgearbeitet werden. Und das muss auf den Tisch. Und da muss klar sein, was in Zukunft da zu tun ist. Aber was wirklich passiert ist, da können wir alle nur spekulieren und hoffen, dass es nicht zu viel ist. Ich befürchte, hier geht es ans Eingemachte, hier geht es an Kernthemen. Und auch das Aufnehmen, wenn eine ehemalige Ministerin jetzt für Putin quasi Werbung macht,
schwierig.
Dann ist das schon etwas, wo man sagen muss, kenne ich leider aus keinem anderen Land. Das könnte eine Dimension haben, die wir uns alle noch nicht vorstellen können.
Ja, weil Sie eben sagen, was haben die ausspioniert? Ich denke schon, dass wir da nur spekulieren können, aber was könnte man denn ausspionieren?
Zum Beispiel zur Zeit des Razzia im BVT, wurde im Extremismusreferat wurde gerade untersucht, die Russland-Beziehungen der Identitären. Die Daten dazu wurden dann quasi im Zuge dieser Razzia konfisziert. Einige V-Leute, die in der Szene unterwegs waren, haben ihre Tarnung verloren, mussten aufhören, V-Leute zu arbeiten. Das heißt, das war für die Extremismus-Szene eine sehr gute Aktion, dass das hier passiert ist. Und über die genauen Beziehungen der Identitären zu Russland wissen wir dadurch etwas weniger, als damals gerade untersucht worden wäre.
Und was schon noch klar war, ist, dass es so etwas wie eine politische Einflussnahme gegeben hat in Richtung von FPÖ-Mandataren, gegen die Sanktionen zu stimmen und gegen die Sanktionen auch Stimmung zu machen. Das ist ziemlich ausführlich dokumentiert und das wird ja auch schon länger diskutiert. Und das ist auch etwas, was nicht geht, dass ein ausländischer Geheimdienst Kontakte zu Abgeordneten knüpft, sie in Vereine setzt, also sie in irgendwelche Wirtschaftskammerverstrickungen. Also das ist ein feines Netz, Kulturinstitut, also dass sie da wichtig sind und Rollen bekommen, dass die dann nach Russland gefahren sind. Gut, da war Kickl nicht dabei, muss man auch dazu sagen. Aber diese Nähe teilweise von FPÖ-Mandatan ist ja über viele Jahre eigentlich deutlich dokumentiert.
Und dokumentiert ist auch, dass derzeit noch immer rund 60 Personen, diplomatisches Personal Russlands in Österreich, in Wien sein soll. Ja, das sind noch einige nach wie vor da. Und was man dann vielleicht an der Stelle auch sagen kann, ist, dass Österreich über das Thema Gaslieferungen die letzten beiden Jahre circa oder an die 10 Milliarden Euro nach Russland schicken musste aus diesen Verträgen, die es da ja gibt.
Umso wichtiger ist, dass das jetzt endlich ernst genommen wird und nicht zwei Diplomaten ausgewiesen und der Botschafter auf der anderen Seite einbestellt und das war's. Mhm. Sondern jetzt geht es darum, glaube ich, wenn wir uns selber ernst nehmen, das aufzuarbeiten, was ist von wem, wann, wie, wo spioniert worden. Das muss aufgeklärt werden, das müssen wir jetzt wissen und das wollen wir, glaube ich, auch wissen, um auch zu verhindern, dass das in Zukunft wieder und wieder und wieder passiert. Dass Spionage gibt, ja, das wissen wir alle. Aber die Dimension scheint schon besonders zu sein.
Dann hoffen wir eben auf diese parlamentarische Aufarbeitung, die auch Frau Glawischnik schon angesprochen hat. Wir sind leider und heute mit leider und unterstrichen am Ende der Sendung. Vielen herzlichen Dank, Eva Glawischnik. Vielen herzlichen Dank, Florian Schäuber. Vielen herzlichen Dank, Matthias Winkler. Natürlich auch danke an Sie. Wir sind dann nach einem für Sie hoffentlich angenehmen Wochenende am Montag wieder zurück. Und auch da wird es eine spannende Sendung. FPÖ-Legende Andreas Mölzer wird dann da sein. Der stellvertretende Chefredakteur des Standards Petra Stulber und der ehemalige Grünen-Politiker Harald Walser. Bis Montag, 21 Uhr.